Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. In der heutigen Folge erzählt uns der Kinderarzt Dr. Michael Dörbelmann, vielen von euch besser bekannt als Pedikus, von seinem persönlichen Weg zum Chefarzt. Außerdem erfährst du, was ihn dazu motiviert hat, digitale Angebote rund um das Thema Kindergesundheit und Elternaufklärung zu schaffen und wie er es geschafft hat, als, Zitat, Influencer-Opa eine riesen Community auf Instagram aufzubauen. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich bitte an deinen Arzt oder deine Ärztin. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
Hallo liebe Herzis und guten Abend zu unserer heutigen Late-Night-Episode von Haut und Herz. Wir haben uns einen ganz besonderen Gast rausgesucht, jemanden, dem wir schon sehr, sehr lange folgen und dessen Arbeit wir wirklich super toll finden. Und zwar handelt es sich um Privatdozent Dr. Michael Dörbelmann. Michael ist Kinderarzt, ist Chefarzt an Deutschlands nördlichster Kinderklinik und zusammen mit seiner Frau Jana macht er den sehr, sehr erfolgreichen Instagram-Kanal Pedikus. Michael, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
Ja, total gerne. Danke für die Einladung.
Michael ist ja Kinderexperte, also was Kindergesundheit, eben nicht nur Kinderhautgesundheit, sondern Kindergesundheit betrifft. Und wir finden einfach sein Leben super spannend, weil es gibt tatsächlich, also ich hatte schon mit ein paar Chefärzten zu tun, aber niemand davon war tatsächlich auch auf Instagram unterwegs. Die meisten trauen sich da nicht so richtig hin. Und wir wollten Michael einmal so ein bisschen fragen, ja, wo er herkommt, warum er sich entschieden hat, Kinderarzt zu werden, was sein Weg zum Chefarzt war und wie er am Ende in Social Media gelandet wird. Ich bin sehr gespannt, Michael, und freue mich auf das Gespräch.
Ich freue mich auch. Das wird eine lange Geschichte und hoffentlich einigermaßen bunt und unterhaltsam.
Michael, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wo kommst du genau her?
Also geboren bin ich in Hannover und bin dann im Alter von 7 oder sowas in eine Vorstadt von Hannover, also nicht Vorstadt, sondern also so ein Dorf in der Nähe von Hannover, das liegt am Steinhuder Meer, Neustadt an Rübenberge heißt das. Da bin ich dann groß geworden, habe dort Abi gemacht, habe das Abi ehrlich gesagt auch nur so gut machen können, irgendwie, weil ich relativ schnell wusste, dass ich gerne irgendwie Humanmedizin machen wollte, sonst hätte ich das nie so gut gemacht. Außerdem war ich im Sport ziemlich gut, deswegen hat meine Noten unheimlich nach oben getrieben.
Also warst du jemand, der schon relativ früh wusste, dass er Mediziner werden will und entsprechend hast du dich dann auch, wo die anderen draußen waren und irgendwie Spaß gehabt haben, saßt du drin bei strahlendem Sonnenschein und hast die Bücher gewälzt. Muss man sich das so vorstellen?
Ja, fast, nur fast. Also ich war tatsächlich als Kind politisch ziemlich aktiv, so in der damals grünen Szene oder damals gab es ja auch noch diese ganzen Atomkraftgegner und Friedensleute irgendwie und er wollte dann eigentlich immer erstmal die Welt retten und Biologie studieren, hab dann aber relativ schnell gesehen, dass das Biostudium so nicht so ganz meins ist, weil es so wenig mit Menschen zu tun hat. Und dann überlegte ich, was kann ich dann machen und dachte dann, ich nehme so eine Mischung irgendwie aus Bio und Menschen und das ist Medizin. Und das habe ich mir dann so in den Kopf gesetzt und habe dann tatsächlich auch schon im Abi darauf, also in den letzten 2 Jahren, wo es ja um die Noten geht, tatsächlich darauf hingearbeitet.
Ich finde es beeindruckend, dass du das sozusagen dir so in den Kopf gesetzt hast und am Ende auch durchgezogen, weil ich kenne auch extrem viele, die so gerne Medizin studieren würden, aber wo es irgendwie an den Noten scheitert und am Ende wird es dann doch was anderes.
Also ja, meine Noten waren eigentlich, also basierend tatsächlich irgendwie auf Bio, Sport und Deutsch. Also die Sachen konnte ich ganz gut. Andere Sachen konnte ich überhaupt nicht gut. Mathematik zum Beispiel war ich extrem schlecht. Und nach dem Abi wollte ich dann eigentlich gleich studieren, hatte auch einen Studienplatz. Das war ja damals nicht ganz so einfach. Und musste dann aber meinen Dienst am Staate ableisten und habe aber damals noch den Wehrdienst verweigert, habe Zivildienst gemacht. Und weil ich da schon mal ausprobieren wollte, irgendwie wie das wohl so ist im Krankenhaus mit Kindern, habe ich diesen Zivildienst in der medizinischen Hochschule in Hannover in der Beschäftigungsabteilung gemacht.
Ja, ich glaube, an der Stelle muss man nochmal dran erinnern, dass es ja früher so war, oder? Ich war tatsächlich der letzte Jahrgang, wo man noch zum, wie hieß es damals, zur Musterung gehen musste, zum Kreiswehrersatzamt und sich auf Nieren und Leber untersuchen lassen und am Ende dann entweder Militärdienst, Militärgrundausbildung oder Zivildienst. Und du sagst, du hast dich für den Zivildienst entschieden und warst dann im Krankenhaus.
Ja, genau. In der Kinderklinik in Hannover. Also die haben 2 große Kinderkliniken. Die eine ist halt die Universitätskinderklinik, die MHH. Und da habe ich auch den Zivildienst gemacht. Und wie gesagt, das war eine Beschäftigungsabteilung, wenn du so willst, irgendwie eine Schule, die letztendlich die Kinder dort zum einen beschult hat, aber zum anderen halt auch ihren Krankenhausaufenthalt versucht hat, so ein bisschen erträglicher zu machen, indem sie mit denen gespielt haben, zu Untersuchungen gegangen sind, sie getröstet haben, mit denen gesprochen haben und so weiter.
Und deine Aufgabe war dann trösten und spielen?
So ungefähr, ja. Und halt das Ganze im medizinischen Kontext, genauso war es, ja.
Und das hört sich nach einem guten Zivildienst an, oder?
Das war ein super Zivildienst. Also eine sehr, sehr erfüllende Aufgabe, hat irgendwie unheimlich viel Spaß gemacht und hat mich in meinem Wunsch sozusagen dann Medizin zu studieren nochmal sehr bestätigt. Und da war dann auch eigentlich schon sehr, nicht 100%, da gab es so eine andere Episode, die mich 100% sicher gemacht hat, Kindermedizin zu machen. Aber damals war das schon zu 98% klar, dass ich gerne Kinderheilkunde machen möchte.
Ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Episode, was da noch kommt. Du bist dann aus dem Zivildienst, den du da in diesem Kinderkrankenhaus gemacht hast, bist du dann in die Uni gekommen, oder?
Genau. Und ja, dann habe ich auch, ich wurde damals richtig auch aus dem Studium rausgezogen, weil ich wollte eigentlich erst studieren und dann hätte ich gerne irgendwie als Arzt in der dritten Welt irgendwie Entwicklungsdienst gemacht. Das war aber damals nur für Leute möglich, anscheinend, die bei der Bundeswehr studierten. Für Leute, die Zivildienst gemacht haben, war das ungerechterweise, ich bin tierisch drüber aufgeregt, nicht möglich, sodass ich dann halt wieder raus musste und dann nach dem Zivildienst dann wieder mit dem Studium neu angesetzt habe. Wieder in Hannover, dann kriegst du den Studienplatz halt wieder. Mhm. Ja.
Dann hast du dann, wie alle Medizinstudenten, hast du dann gelernt, an manchen Tagen und an anderen Tagen mich mit Freunden getroffen und in der Kneipe bis spät Biere getrunken.
Ja, jein. Also ich glaube, ich war schon immer ein relativ wissbegieriger und auch ehrgeiziger Mensch. Also das muss ich schon sagen. Und für mich war das relativ einfach, auch in diesen etwas trockenen Vorlesungen. Am Anfang in der Vorklinik machst du ja praktisch nur Vorlesungen, so ein paar praktische Sachen, Anatomie und so weiter. Ich hatte nicht große Schwierigkeiten, mich da hinzusetzen und dann halt zu sehen, dass das Ganze sinnvoll war. Also insoweit habe ich das, glaube ich, mit dem gleichen Zeitaufwand gemacht wie die anderen. Also es war auch Zeit für Freunde, Biere, Partys und was alles man so macht als Student. Habe aber dadurch, dass ich das gut fand und interessant fand, glaube ich, vergleichsweise effektiv arbeiten können. Also das ist immer so mein, eine andere Erklärung habe ich nicht. Ich bin nicht so mega klug, glaube ich, irgendwie, aber ich bin, glaube ich, fleißig irgendwie und ich bin motiviert. Und daher ging das immer gut. Also ist mir ein bisschen zugeflogen. Ich fand's gut. Ist wichtig. Wenn man was gut findet, dann kann man es auch gut.
Nee, das glaube ich sofort. Aber gab's bei, ich erinnere mich, bei uns in der Vorklinik gab's Chemie, das war so das absolute Horrorfach. Gab's bei dir auch so ein Fach irgendwie, wo du dachtest, du kommst an deine Grenzen irgendwie?
Ja, Physik fand ich nicht gut. Geschichte der Medizin fand ich auch doof. Aber sonst fand ich die Sachen eigentlich spannend. Besonders klasse fand ich Anatomie und Physiologie. Das hat mich auch weiter durchs ganze Studium begleitet. Also für Physiologie zum Beispiel, das ist ja, wenn du so willst, irgendwie die Körperfunktionen ja erlernen, wie das alles läuft irgendwie und dann halt auch, wenn es nicht so gut läuft irgendwie, was dann schief geht. Ich habe immer sehr versucht, mit den allerdicksten Büchern irgendwie die Zusammenhänge zu verstehen. Also ich habe auch damals schon in Physiologie irgendwie in dicken Pathophysiologiebüchern, die du eigentlich erst in der Klinik benutzt, gelernt, weil das alles viel spannender war. Dann wusstest du halt nicht nur, wie es normal funktioniert, sondern auch, was passiert, wenn es halt schief geht. Und das ist etwas, was für mein Studium auch immer sehr hilfreich fand, Dinge zu verstehen, anstatt sie auswendig zu lernen. Also du kannst ja Mediziner, gleich ganz noch zu Ende, irgendwie Mediziner lernen ja immer Telefonbücher auswendig. Also so sagt man ja immer. Das ist mir nie so gegangen. Also ich muss natürlich auch auswendig lernen irgendwie, aber ich habe immer eher, wie gesagt, in Zusammenhängen gedacht.
Nee, 100%. Ich finde, das ist auch so ein bisschen ungerechtfertigtes Vorurteil bei Mediziner, dass man da alles nur auswendig lernt, aber man lernt halt irgendwie so eine eigene Welt für sich kennen und man muss, um da einzutauchen, erstmal ziemlich tief einsteigen, erstmal so die ganzen Grundbegriffe kennenlernen, um dann zu verstehen, so okay, wenn hier irgendwie dieses kleine Rädchen nicht mehr funktioniert, dann ist an einer ganz anderen Stelle, kommt es auch zum Problem und so. Und deswegen sind diese Zusammenhänge auch das, was ich immer spannend fand. Und ich finde auch, ohne die Zusammenhänge wirklich zu suchen, kann man sich da auch gar nichts merken, weil es viel zu komplex ist und sonst irgendwie nur so wilde, komplizierte lateinische Begriffe.
Es ist zumindest total schwierig, ne? Diese vielen tausend Fragen, die wir dann beantworten können, wo auch meine Mitstudenten immer diese Fragen auswendig gelernt haben und mir dann immer sagen konnte, das stand auf Seite 768, Frage 5b. Also das kann ich alles nicht, ne? Also, aber man kann halt so oder so lernen. Ich habe es halt so gemacht, hat gut geklappt.
Dann bist du durchs Medizinstudium durch und ist es dir, du sagst, ist es dir insgesamt nicht so schwer gefallen, weil du dich einfach sehr für das Thema interessiert hast und da irgendwie Feuer und Flamme für den Inhalt warst. Und du wusstest die ganze Zeit, dass du mal Kinderarzt werden willst. Es hat sich nie irgendwie geändert.
Ja, doch. Ganz am Anfang dachte ich, na gut, ich könnte auch mal Psychosomatik machen zum Beispiel, weil ich war auch schon immer interessiert irgendwie in Psychologie, halt wie gesagt, diese Menschennummer. Und dann machen wir ja auch im Studium, machen wir immer so Praktika, Formulaturen heißen die. Und da war ich ganz am Anfang mal bei Chirurgen tätig, in den ersten 4 Wochen, das war im 3. Semester, wenn ich mich recht erinnere. Hab dann irgendwie dort gesehen, habe mal ein anderes Fach auch kennengelernt, halt Chirurgie, und habe dann relativ schnell festgestellt, chirurgische Fächer, also schneidende Fächer, sind nichts für mich. Zum einen irgendwie aufgrund dessen, was man da so macht, und zum anderen aber auch wegen der Leute, die dort irgendwie arbeiten. Also ich fand, dass ich das, die Chirurgenteams fand ich ungewöhnlich für jemanden wie mich, sage ich mal so. Und das war der Grund damals, es gab da so mehrere Episoden, sowohl im Stationsalltag irgendwie, als die Studenten dort tatsächlich irgendwie wirklich als bessere Handlanger benutzt wurden. Und im OP irgendwie, wenn du dort standst, irgendwie dir wirklich die Beine schon fast abgefallen sind, irgendwie dann dich doch noch wirklich beschimpfen lassen musstest, weil du kurz irgendwie eine kurze Sekunde den Haken locker gemacht hast. Das war wirklich ganz, ganz unschöner Ton irgendwie. Und in dem Zusammenhang war mir dann klar, nee, sowas will ich nicht. Keine Chirurgie, eigentlich auch keine Erwachsenenmedizin. Und eigentlich will ich auch gar nicht in Deutschland sein. Und dann habe ich mir halt was anderes überlegt.
Ja, das ist ja das Besondere bei dir. Ich glaube, was dich auch von vielen Kollegen unterscheidet, dass du ja relativ früh auch schon Deutschland verlassen hast, schon während dem Studium im Prinzip so deine Fühler ausgestreckt hast und andere Länder und andere Systeme auch kennengelernt hast, oder?
Ja. Also ich war dann relativ rasch, also meine diese Formulatur war dann auch nach 3 Tagen zu Ende. Die dauert ja eigentlich irgendwie 4 Wochen. Das mache ich nicht. Und habe mich dann in England zunächst beworben, auf der Isle of Wight. Das war damals so ein ganz, ganz fortschrittliches Krankenhaus. Die liefen damals schon voll mit Solarenergie, ganz frisch gebaut und so, also ganz, ganz weit vorne. Und habe da die Vorzüge des englischsprachigen Systems kennengelernt. Irgendwie wie die halt dort irgendwie die Studenten ausbilden. Halt wesentlich praxisorientierter. Also die sind ja schon von Anfang an irgendwie dort in die Patientenversorgung mit eingebunden. Du wirst dort angelernt irgendwie von den Leuten, die am erfahrensten sind. Nicht so wie in Deutschland irgendwie, wo die Jüngsten, die noch Jüngeren anlernen. Das ist zwar auch nett irgendwie, aber weißt du, so Sachen, die die Jüngsten beibringen, die kannst du in der Regel auch aus Büchern lernen. Das, was du eigentlich lernen musst irgendwie in diesen Praktika, sind ja die Weisheiten, die zwischen den Zeilen der Bücher stehen. Das heißt, du brauchst eigentlich erfahrene Leute, die halt punktieren können. Und das habe ich damals dort in England halt kennengelernt irgendwie und habe dann nach dem 5. Semester die Uni gewechselt nach Ulm, weil es dort Austauschprogramme gab mit Boston. Das war damals das erste nach in die Harvard University. Habe mich da beworben.
Ja, und an der Stelle muss man vielleicht sagen, dass natürlich, also Harvard ist ja so eine Uni in Amerika, eben in Boston. Und das ist im Prinzip für alle Ärzte, würde ich mal sagen, so eine Traumdestination. Ja, jeder würde da gerne mal hin. Das sind die besten Ärzte der Welt. Das sind die wichtigen Studien verfassen, an denen sich dann die ganze Welt orientiert. Und deswegen ist das ein Ort, also wirklich ein Traumort für jeden Medizinstudenten, würde ich mal sagen.
Ja, es war auch, also das mag man ja gar nicht sagen, es war tatsächlich so. Also da ziehst du wirklich eine Schublade auf irgendwie, nimmst, was ich glaube, aus Harry Potter, und es ist genau so. Ne? Also ich hatte damals, weiß ich warum, aber damals wurde mit meiner Freundin ausgewählt, irgendwie da hinzugehen. Mit der war ich auch in England gewesen. Die hat mich übrigens da hingeschleppt irgendwie. Eigentlich wollte ich auch gar nicht nach England erst, weil ich gar nicht gut Englisch sprach. Aber das hat sich dann alles mit der Zeit ergeben. Und dann war es dort tatsächlich so, dass wir in Harvard da voll in das Studium aufgenommen wurden und dort auch sehr, sagen wir mal, gepusht worden irgendwie. Also was du, wenn du dort was lernen wolltest, konntest du ganz viel lernen und das wirklich, wie du gerade sagst, von den Hotshots dieser Welt irgendwie. Und das sind, die ich zumindest kennengelernt habe, waren keine irgendwie abgefahrenen, hoch auf ihrem Sattel sitzenden Hotshots, sondern das waren tatsächlich echte Lehrer und Forscher, die ganz viel Spaß daran hatten, irgendwie den jungen Studenten, noch dazu aus Germany, das kannten sie nämlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ich bin ja schon so ein bisschen älter, das ist ja alles schon irgendwie, das ist 90er Jahre, das war damals das erste Programm, was irgendwie dort aus Ulm war, das heißt, wir waren dort wirklich neue Leute und die haben sich unglaublich viel Mühe gegeben, also das war wirklich erstaunlich und ich habe da, ich weiß noch, in Boston irgendwie dort klinische Versorgung kennengelernt, die habe ich dann 20 Jahre später in Deutschland, wurde das dann erst sozusagen offenbar, alles, was wir mit Computern machen, irgendwie mit Literatur suchen, irgendwie mit Patientenversorgung, also moderne Konzepte, die heute in Deutschland sind, das haben die da alles schon gemacht damals. Das war schon ziemlich beeindruckend.
Und das war eine Riesenchance für dich, dass du da, dass du da so früh hinkonntest, wenn du auch einer der ersten warst, die überhaupt sozusagen den Weg über den Atlantik gemacht haben, um dann da zu lernen. Und dann eben nicht irgendwo, sondern auch in Harvard. Da bin ich, muss ich sagen, auch ein kleines bisschen neidisch.
Ja, ich weiß nicht, wie wir da dran gekommen sind. Irgendwie haben wir wohl nett gelächelt irgendwie. Das war gut. Ja.
Und jetzt war es aber so, du bist ja dann zurückgekommen nach Ulm und dann direkt nochmal los, wieder nach Harvard, oder?
Genau, dann war ich wieder in Ulm für ein Vierteljahr. Und dann gab sich eine neue Möglichkeit, nämlich diesmal ein Stipendium an der University of Melbourne, also in Australien. Und gleiches Spiel, nur diesmal war das nicht gesponsert von der Uni, sondern halt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Und da war das wirklich vergleichsweise leicht ranzukommen für mich, weil wenn du einmal irgendwie in England ein bisschen warst irgendwie und dann in Harvard irgendwie über ein Jahr studiert hast, dann stehen dir eigentlich alle Türen offen. Da musst du nur noch Ja sagen irgendwie und dann kannst du dahin. Und dann habe ich ein weiteres Jahr in Australien studiert, also anderthalb Jahre sogar, weil wir sind dann noch, anstatt wieder nach Deutschland zurück, ging es dann irgendwie auch noch ein weiteres halbes Jahr nach Tasmanien, also nach Hobart. Das ist da diese Insel südlich von Australien, glaube ich, genau. Und da habe ich dann auch nochmal studiert.
Und ich stelle mir vor, dass Australien nochmal ganz anders ist als Amerika wahrscheinlich.
Nee, nicht wirklich. Also das System ist eigentlich ähnlich. Du hast dort irgendwie auch Studenten, das ist noch internationaler als in den USA, weil die Australier haben halt irgendwie einen sehr hohen asiatischen und englischen Einfluss, aber sehr viele Asiaten hatten wir in Amerika auch. Aber da ist es noch mehr Multikulti. Und die Australier sind so ein bisschen hemdsärmeliger, so wie man sie sich vorstellt. Also sind nicht ganz so, gut, elitär mag man gar nicht sagen, weil die Amerikaner waren zu mir nicht elitär, aber so ein bisschen hat es immer so. Wenn du in Harvard bist, irgendwie, dann bist du schon irgendwie was Großes. Die Australier, finde ich, machen genauso gute Medizin, machen auch mindestens eine genauso gute Ausbildung. Und auch da war das so irgendwie, dass zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob es da vorher schon deutsche Studenten gegeben hat irgendwie, aber es schien so, als ob wir da die Ersten waren. Auch wieder damals mit meiner Freundin hin. Und da war das Besondere, das werde ich auch nie vergessen, dass wir auch sehr viel vom Land kennengelernt haben. Also denen war auch total wichtig irgendwie, dass wir dort die Kultur kennenlernen. Also die haben uns ganz, ganz viel irgendwie auch in private Aktionen mitgenommen. Zum Beispiel waren wir irgendwie in Melbourne, gibt es so ein, ich weiß nicht, ob es das größte ist, aber ich weiß, eins der größten Geburtskliniken zumindest der westlichen Welt. Da war der Chef, Herr Steiner hieß der. Der hat uns mehrfach irgendwie auf seine Ranch genommen. Der war nämlich auch noch Viehzüchter. Und dann haben wir da irgendwie alle möglichen Dinge mit Rindern gemacht, irgendwie irgendwelche Safaris und solche Sachen, also ganze Wochenenden. Das war einfach so neben der Medizin irgendwie auch ein ganz toller kultureller Ausgleich, wo du einfach unheimlich viele Leute irgendwie auch ja ganz eng kennenlernst. Das fand ich eine super wichtige Erfahrung. So für mich, was, sag mal, Offenheit gegenüber anderen Ideen, anderen Kulturen, zu sehen, dass man Medizin auch in anderen Teilen der Welt machen kann, soll man ja nicht denken. Das hilft mir auch heute noch, dass man auch ab und zu mal guckt, irgendwie, wie machen es denn die anderen? Weil nicht alles, was in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich gemacht wird, ist immer unbedingt der Weisheit letzter Schluss.
Und auch, weil man natürlich auch als Arzt mit wahnsinnig vielen Menschen von verschiedenen Hintergründen zu tun hat, oder? Und wenn man da irgendwie, ich finde auch persönlich, dass wenn man selbst mal fremd wo war, dann hat man auch viel mehr Mitgefühl für Menschen, die dann fremd im eigenen Land sind sozusagen. Ja. Und gleichzeitig entwickelt man natürlich auch eine Sensibilität gegenüber anderen Brauchtümern und anderen Traditionen, anderen Kulturen, was ja auch in Deutschland hilft.
Das hilft total. Und wie gesagt, es ist halt so, weil du dort so neu und willkommen bist, irgendwie lassen die dich da auch unheimlich viel machen. Also ich habe irgendwie auch da, als ich in Australien kurz war, habe ich kurz gezögert, weil da wollte ich dann eigentlich danach lieber Geburtshilfe machen, weil das ist auch eine super tolle Medizin. Und das Einzige, glaube ich, was zu dem Zeitpunkt mich wieder zurückgeschreckt hat, dass zur Geburtshilfe ja auch Gynäkologie gehört. Und das war so gar nicht, oder ist so gar nicht meins. Und deswegen bin ich dann doch bei Kinderheilkunde geblieben, ja.
Wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen, dann hast du dein Medizinstudium abgeschlossen und dann angefangen, als Kinderarzt zu arbeiten, oder?
Und dann habe ich angefangen zu arbeiten, hatte dort irgendwie erst so ein bisschen die Qual der Wahl, hatte dann irgendwie Angebote erst aus Ulm irgendwie, weil ich da meine Doktorarbeit geschrieben hatte in Münster, da hatte ich meine Prüfung gemacht und da wollte mich der Prüfer direkt einstellen. Und dann aber auch, wäre ich ganz gerne wieder nach Hannover zurückgekommen irgendwie, hatte von allen drei Unis tatsächlich die Zusage. Und habe mich dann für Hannover entschieden, was im Nachgang, glaube ich, eine ziemlich kluge Entscheidung war. Und habe dann da meine Ausbildung zum Kinderarzt begonnen. Das war letztendlich, wenn du so willst, irgendwie das erste Mal, dass ich wieder eine Klinik irgendwie so als Medizinstudent oder dann im Grunde als Arzt betreten habe in Deutschland. Vorher war ich wirklich nur im Ausland. Das war schon so ein bisschen Kulturschock, muss ich auch sagen. Also weil es wird manches schon so ein bisschen anders gemacht.
Also Hannover war dann im Prinzip wieder ein Heimspiel für dich, oder?
Ja, weil ich das kenne natürlich, klar. Und B, ja, Heimspiel, so meinst du von der klinischen Sache?
Ich meinte eher so, nachdem du in so vielen verschiedenen Orten unterwegs warst, dass du dich dann am Ende wieder entschieden hast, zurückzukommen nach Hannover, dann war das ja ein bisschen wieder wie nach Hause kommen wahrscheinlich nach
einer langen Zeit. Das stimmt, genau. Ja, so war's. Ja, klar. Ja, ich bin ja da im Grunde groß geworden. So.
Und als du dann wieder mit der deutschen Medizin konfrontiert warst, gab es auch Sachen, die du geschätzt hast, wo du sagen würdest, du bist froh drüber, dass es bei uns so gemacht wird?
Ja, klar. Also das deutsche Medizinsystem oder das Gesundheitssystem ist schon ein richtig gutes. Also das kann man jetzt, also ich habe ja vorhin über die Ausbildung, auch die ist gut, aber sie ist verbesserungsfähig. Ne? Also, und es ist ja so, dass auch heute die Universitäten, zum Beispiel gerade Hannover macht das, aber auch andere, die haben Modellstudiengänge, die so ziemlich den englischsprachigen ähnlich werden. Also und das Gesundheitssystem selber oder die Krankenhäuser in Deutschland sind, finde ich, ziemlich gut. Also weltweit, da kann man jetzt gar nichts sagen. Wir machen eine super gute Medizin. Was ich schwierig finde in Deutschland, da hatte ich immer schon so ein bisschen Probleme, sind Hierarchien. Ne? Also dass es in manchen Krankenhäusern oder besonders auch in manchen Spezialitäten sehr top-down geht, irgendwie vom Chef über Oberärzte bis hin zu den Assistenten. Das war ich so nicht gewöhnt, zumindest nicht so, dass man das so ausübt. Natürlich hat er auch da immer die Leute das Sagen irgendwie, aber man wurde auch als junger Mensch irgendwie viel mehr einbezogen und respektiert. Und das war allerdings, muss ich sagen, in der Medizinischen Hochschule Hannover war das ähnlich. Aber obwohl das irgendwie auch so eine Kante von so ganz so pädiatrischen Dinosauriern waren, das waren damals irgendwie auch die führenden Köpfe, die da damals die Chefs waren, war das doch gekennzeichnet durch Respekt. Die haben viel verlangt, also die waren wirklich anspruchsvoll. Die MH war, also ich habe eine sehr anspruchsvolle Ausbildung genossen, glaube ich. Bin richtig gedrillt worden mit verschiedenen Sachen, aber es war immer fair. Ja, und das fand ich gut. Hab viel gelernt da, ja.
Ich finde es an der Stelle mal ganz spannend, da vielleicht ein bisschen ins Detail zu gehen. Erzähl doch mal, weil ich meine, die meisten, glaube ich, die uns heute zuhören, sind ja Menschen, die nicht Medizin studiert haben. Mhm. Und ich glaube, dass man sich da häufig gar nicht vorstellen kann, wie der Drill, wie du es gerade genannt hast, ist und auch wie lang die Arbeitszeiten sind und wie hart es zum Teil ist.
Also damals waren Arbeitszeiten, also 24 bis, sagen wir mal, 32 Stunden, Wochen, Tage, war nicht die Seltenheit. Also du hast irgendwie einen vollen Dienst gemacht, 24 Stunden, musstest danach noch praktisch bis zum nächsten Abend teilweise mit versorgen. Ne, einfach weil das so war, weil es interessante Sachen gab, weil man es von dir erwartet hat oder weil es auch nötig war, weil das Personal fehlte. Und das wurde auch damals erwartet, irgendwie wenn du da gegangen bist vorher, dann wurdest du doof angeguckt. Konntest aber, wenn du da gut mitgemacht hast, konntest auch wirklich viel lernen und durftest auch alles machen. Der Drill, also das war dabei so ein bisschen special, das waren noch so richtig alte Professoren. Ich weiß noch, wenn wir immer Dienste gemacht haben, irgendwie, da mussten wir morgens immer gerade stehen. Das waren wir dann immer drei Dienstärzte. Und dann saßen die vier Honorationen dort irgendwie in einer Reihe. Und du musstest irgendwie über alle Patienten in der Klinik alles wissen. Und jeder wollte von seinen Patienten auch alles wissen. Selbst die kleinsten Elektrolytwerte und Gewichte und was auch immer. Und dann sind wir immer morgens eine halbe Stunde vor der Übergabe und einmal durchs Krankenhaus gehetzt. Irgendwie und haben uns die ganzen Sachen noch zusammengesucht und waren immer schweißgebadet morgens. Also war schon.
Ich muss sagen, an der Stelle, ich kenne diese Situation so wahnsinnig gut, wenn man da irgendwie nach dem Nachtdienst am Morgen dann berichten soll. Und man ist irgendwie selbst noch so total benebelt und hat irgendwie kaum geschlafen, weil irgendwie 24 Stunden am Stück auf den Beinen und dann wollen die irgendwie, dass man zu jedem einzelnen Patienten das irgendwie ganz genau berichtet. Und da hat man so eine Liste aus Papier natürlich und hat mit einem Kugelschreiber so mini alles hingeschrieben, was die auch nur irgendwie fragen könnten. Und natürlich ist immer auch das nie das dabei, was die hören wollen. Und weil die natürlich auch immer wissen, so ein bisschen, die haben schon so ein bisschen das Gefühl dafür, wo man irgendwie reinpieksen muss und am Ende dann jemanden.
Ja, nee, ganz so war das tatsächlich nicht irgendwie. Also was ich da gelernt habe, und das ist auch etwas, was ich jetzt auch von unseren Assistenten möchte, immer diese Begrifflichkeit Maß und Zahl, Herr Dördelmann. Sagen Sie mir Maß und Zahl. Also interpretieren Sie nicht, sondern lassen Sie mich interpretieren, so ungefähr. Und ich glaube, gerade in der Kinderheilkunde ist es wichtig, genau zu sein. Also weil Kinder haben wenig, sagen wir mal, Reservekapazitäten. Und es ist auch wichtig, und das musst du da halt einfach lernen, strukturiert zu sein. Du musst Prioritäten setzen. Und die haben nicht irgendwie abgefahrene, blöde Sachen gefragt. Also das, was sie gefragt haben, war auch immer total wichtig. Und das war halt das Faire. Und das hast du da gelernt. Ne? Und wenn du das halt nicht gewusst hast, dann haben sie gesagt, Herr Dördelmann, ja, was stellen Sie sich mal vor, wenn? Ja, und dann standst du da. Und das hat mich schon ziemlich geprägt. Das war in gewisser Weise ein Drill, aber das war fair. Ja, also es hat mich, glaube ich, nicht so verändert heute als Chef, dass ich unsere Assistenten quäle, sondern was ich da gelernt habe, glaube ich, ist, worauf es ankommt. Nämlich irgendwie dort Dinge für sich klar zu haben, wieder zu priorisieren und genau zu sein. Und immer, und das ist auch ganz wichtig, immer, immer Fragen stellen. Es ist Medizin oder eine medizinische Diagnostik und Therapie ist im Grunde nie zu Ende. Sie ist eigentlich erst zu Ende, wenn du den Patienten nach Hause entlässt und es ihm besser geht. Dann ist alles gut. Vorher musst du immer Fragen stellen und egal wie blöd sie ist. Und das habe ich von da mitgenommen. Das habe ich damals auch schon in den USA gelernt. Irgendwie, das haben sie auch gesagt, hör nie auf zu fragen, nimm nie was hin, wie es ist und frag dich immer irgendwie, warum ist das so?
Ja, ich finde, das ist eine super schöne Lektion. Ich glaube, die viele von uns sich auch immer wieder auch, dass man sich das immer wieder in Erinnerung ruft, auch dass man.
Ganz, ganz, ganz wichtig. Also sonst bist du, ich glaube, das unterscheidet die, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt nicht werten, doch ich werte es mal trotzdem, die guten von den besseren Medizinern, vielleicht dann nicht mal so, weil die besseren stellen immer Fragen, auch wenn sie blöd sind.
Die sind auch wahrscheinlich immer bereit, auch weiter zu lernen, oder? Und auch nie sich also, damit sozusagen an den Punkt zu kommen, wo du sagst, ich bin jetzt schlau genug, ich stehe über allen, ich weiß so gut Bescheid, ich brauche irgendwie nicht mehr weiterzubilden.
Wenn ich irgendwie Fragen bei uns jetzt in der Visite stelle, da bin ich jetzt nun derjenige angeblich, der Schlauste ist, aber manchmal frage ich mich auch, ja, wieso ist das jetzt so? Können Sie mir das mal erklären? Irgendwie, oder ich weiß es einfach nicht. Ne? Und dann sitzen wir immer da und versuchen halt gemeinsam eine Lösung zu finden. Häufig geht das nicht und dann muss es halt immer irgendjemand rausfinden oder ich finde es selber raus. Es gibt jeden Tag Fragen, immer. Jeden Tag weiß ich irgendwas nicht oder frage mich halt, warum ist das jetzt so? Und so geht in der Tat das Lernen immer weiter, solange du da arbeitest.
Finde ich auch eine sehr schöne Einstellung. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass du jetzt derjenige bist, der die Fragen stellt.
Ja.
Das heißt, es sind ein paar Jahre vergangen und du hast sozusagen bist von demjenigen, der wie berichten musste und zittern vor den fiesen Fragen oder vor den vielleicht fairen Fragen, aber vor den schwierigen Fragen, bist du jetzt sozusagen aufgestiegen, selbst zum Chefarzt. Und Chefarzt, vielleicht an der Stelle mal so, ist ja im Prinzip die höchste Stufe, die man als Arzt in der Klinik erreichen kann. Und ist auch der Traum von vielen, irgendwo Chefarzt zu werden, weil man natürlich ganz andere Freiheiten hat und weil man auch die Versorgung in dem Krankenhaus viel mehr mitgestalten kann. Deswegen meine Frage an dich, wie hast du es gemacht? Warum bist du jetzt gerade Chefarzt geworden?
Ja, also es hat, glaube ich, mehrere Aspekte. Das eine ist, was ich noch nicht gesagt habe, während des Studiums habe ich, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, ein bisschen eher habe ich noch ein Jahr Forschungsarbeit gemacht. Da habe ich in der Leukämieforschung gearbeitet, habe da die akute lymphoblastische Leukämie oder ALL-Studie für Deutschland, Österreich, Schweiz als Studienkoordinator geleitet, wenn man so will. Habe dann in dem Zusammenhang auch habilitiert, also ich bin Privatdozent, das ist ja wie Professor, nur ich bin halt nicht an der Uni, deswegen nenne ich mich nicht Professor, sondern Privatdozent. Und bin dann irgendwie dort, warum auch immer, im Rahmen meiner Ausbildung dann in der MAH irgendwie auf der Neonatologie gelandet und war da 2 Jahre, also nach dieser Forscherei. Und dann ist dort einer der dortigen Oberärzte ist Chef in Tübingen geworden. Da haben sie mich gefragt, irgendwie, willst du das nicht machen? War da gerade 2 Jahre. Da habe ich gesagt, ja, warum nicht irgendwie? Und dann habe ich halt dort den Oberarzt gespielt irgendwie auf einer der größten Neo-Intensivstationen in Deutschland. Das war auch ein super gutes Team, habe ich mega viel gelernt und bin dann Neonatologe geworden. Und dann, weitere 5 Jahre später, ereilte mich der Anruf meines ehemaligen Chefs für die Leukämieforschung. Das war Professor Schrappe, der ist jetzt emeritiert, der war damals Chef in Kiel. Und der fragte dann, hier in Flensburg suchen die einen Chefarzt. Ich könnte mir das hier gut für dich vorstellen. Irgendwie, ich weiß, wie du arbeitest. Vielleicht ist das dein Ding. Und guck da doch mal vorbei. Ja, und dann bin ich halt da vorbei und wollte eigentlich gar nicht dahin, muss man ganz ehrlich sagen. Irgendwie. Aber ich fühlte mich ja schon so ein bisschen gebauchpinselt irgendwie, dass man mich als Chefarzt haben wollte. Bin dann da tatsächlich irgendwie so gut empfangen worden, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich die Medizin hier in Flensburg machen kann, wie ich sie mir vorstelle oder annähernd jedenfalls, also ein bisschen Universitätsmedizin nach Flensburg zu bringen, weil das war damals schon ganz so weit, zumindest was Neonatologie angeht, sagen wir mal so, dann würde ich kommen und habe dann irgendwie ein relativ großes Paket aufgelegt, also mit was Investitionen anging in die Neo-Intensivstation, in Personal, also Oberärzte und Assistenzärzte und das haben die alles zugesagt. Und dann bin ich halt nach Flensburg gegangen. Ja, und so bin ich seit 2009, leite ich diese Klinik. Und wir haben hier irgendwie ein Perinatalzentrum aufgebaut. Das ist Maximalversorgung für den Norden Schleswig-Holsteins und auch so ein paar andere gute Sachen gemacht mit unserem Team. Also super.
Ist ja eigentlich so, als wäre da ein Stück weit auch ein Traum wahr geworden, oder? Ich meine, du hast da selbst dieses Zentrum mit aufbauen können, entsprechend deiner eigenen Vorstellungen, hast Leute mitbringen können. und bist da jetzt im Prinzip, hast jetzt da dein Reich geschaffen, so ein bisschen. Aber eine Frage hätte ich, und zwar, du hast gesagt, du bist seit 2009 jetzt in Flensburg, aber hat sich nie mehr unter den Fingernägeln gejuckt, dass du nicht noch vielleicht nochmal nach irgendwo ins Ausland gegangen wärst?
Doch, mehrfach sogar. Ich hatte auch mehrfach Angebote. Es gab dann aber immer diese Partner und die Kinder und die wollten das immer nicht. Also es war in der MAH, hatte ich noch 3 Angebote zu Forschungsaufenthalten, irgendwie wieder in den USA, Boston, San Francisco und Los Angeles. Habe ich aber alles nicht gemacht, irgendwie, wie gesagt, weil dort meine Frau gerne in Deutschland bleiben wollte. Irgendwie, na gut, dann bleiben wir halt hier. Und am Ende waren nur noch die Kinder noch mit da. Also das ist ja immer ganz schwierig, irgendwie, wenn du solche Sachen machst. Damals war das ja so, wenn du irgendwie in den USA geforscht hast, irgendwie, dann hast du Mister zurückgekommen, dann hast du deine Professur schon sicher. Das war so, so machte man das halt. Ich habe das halt jetzt nicht gemacht, weil das war mir dann auch nicht so wichtig. Aber gejuckt hat es schon, ja. Aber andere Dinge waren mir da wichtiger. Das muss man auch ganz klar sagen. Also insoweit bin ich hier geblieben. Und das war auch eine richtige Entscheidung, glaube ich.
Schön, das freut mich auf jeden Fall. Das freut mich, dass sich die Entscheidung immer noch richtig für dich anfühlt. Jetzt ist es aber so, dass du als Chefarzt gar nicht am Ende angekommen warst sozusagen, sondern für dich ging ja dann irgendwie das nächste Karrierebein, wurde dann ausgefahren. Und zwar hast du zusammen mit deiner Frau angefangen, auf Instagram aktiv zu werden. Wie kam es dazu?
Ja, das hatte so 2 Aspekte. Das eine war, das war zu Anfang der Corona-Zeit irgendwie, als wir dort sehr eingeschränkt waren irgendwie mit Kontakten. Und meine Frau, die ist eigentlich Kinderintensivschwester, hat dann Gesundheit und Dänisch studiert und dann aber Telemedizin. Und die hat mich sozusagen, wenn man so will, ich wurde immer nur irgendwo hingedrängt, so hört sich das immer an, glaube ich. Die hat gesagt, komm, wir müssen jetzt hier irgendwas auf Social Media, Telemedizin machen, weil das ist jetzt für Corona genau das Richtige. Und guck dir doch mal die Eltern an, du erzählst das hier jeden Tag irgendwie. Es gibt so viele verunsicherte Eltern, so viele Informationen irgendwie, die in der Eltern-Community kursieren, gerade befeuert in Social Media. Lass uns doch da mal was machen. Ja, und dann hatte ich die Idee, deshalb wollte ich eigentlich schon immer machen, so eine Art Eltern-Uni zu machen. Das hatte ich damals in Flensburg schon irgendwie, als ich hier Kontakt irgendwie auch zu so mehr so Basiserkrankungen hatte. Ich war ja nicht mehr der Fachidiot, sondern habe ja tatsächlich jetzt irgendwie auch mit real-life häufigen Erkrankungen zu tun gehabt und habe erstmal gesehen, was da irgendwie alles so im Argen ist. Und dann haben wir angefangen irgendwie mit so Webinaren und wir haben dann irgendwie, also was über Impfungen oder was macht man so in den ersten Monaten, was für Kinderkrankheiten gibt es und so weiter. Hatten dort auch einen Erste-Hilfe-Kurs konzipiert. Ich war in Hannover auch einer derjenigen, war in so einem Team drin irgendwie, die damals diese, wir nennen das EPLS-Kurse, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Extended Pediatric Life Support, die aus dem Ausland sozusagen hier in Deutschland etabliert haben. Das waren so Ausbildungskurse für Ärzte und Notfallsanitäter. Und diese Kurse habe ich für Eltern übersetzt, wenn du so willst. Also jetzt dann sozusagen Kinder, Notfallmedizin für Eltern, für Laienreanimationen zusammen gemacht. Das haben wir dann auch angeboten. Zunächst hier vis-à-vis, also als Präsenzkurse, aber dann halt auch als Online-Kurse. Dieses Paket irgendwie aus Webinaren, Erste Hilfe ist total gut angekommen. Und dann hatten wir, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir darauf gekommen sind, auf Instagram irgendwie wollten wir dann dort Informationen weiterverbreiten und haben da einfach dann dort Posts gemacht und diesen Fragensonntag entwickelt. Wir machen ja jeden Sonntag irgendwie und dort können Eltern Fragen stellen. Und die Dinge, die wir für, sagen wir mal, relevant für die Allgemeinheit erachten, das hört sich so ein bisschen abgehoben an, aber von denen wir denken, dass das Leute wissen sollten, die werden dann da jeden Sonntag ganz tapfer, jetzt seit 3 Jahren, ich glaube, es gab nur wenige Sonntage ausgefallen, beantwortet. Und das machen wir.
Ja, und auch mit dem wahnsinnigen Erfolg, oder? Ich meine, ihr habt ja sage und schreibe irgendwie, wie viel sind es? Über 100.000 Followers.
Ja, wir haben jetzt, glaube ich, 120.000, stetig wachsend. Aber ich glaube, also wir sind jetzt, klar, wir sind, glaube ich, ein relativ großer Account, das schon. Aber es gibt durchaus Accounts, die sind größer als wir.
Klar, das stimmt, aber trotzdem, glaube ich, ist auch das wieder, finde ich, cool und auch beeindruckend zu sehen, weil sich es ja ein Stück weit auch wie in deiner ganzen Biografie irgendwie, weil da schon wirklich auch viel für dich geklappt hat. Und ja. Das also zeigt, glaube, dass du da schon ein Händchen hast für.
Ja, also ich glaube, das Besondere an unserem Account ist tatsächlich, und das ist nicht so häufig, dass wir halt so ein Team sind. Also A, sind wir Eltern von 4 Kindern, das ist das eine. B, sind wir, wenn wir so aktive Mediziner, also im täglichen Austausch mit Patienten. Also Jana macht also auch Telemedizin, die forscht in dem Bereich. Jetzt bei Diabetes und jetzt Onkologie, also pädiatrische Onkologie. Und wir sind, glaube ich, jemand, irgendwie war schon immer so, die gerne ausbilden. Also Jana war auch damals irgendwie sowohl in der Uni als auch noch Kinderkrankenschwester war sie sehr in der Ausbildung beschäftigt. Ich fand das auch immer total gut. Das ist einfach so eine Mischung irgendwie aus, ich glaube, medizinischem Wissen, Gefühlen, selber Eltern zu sein, selber zu wissen, irgendwie, wie es auf dieser Seite ist. Und ziemlich viel Erfahrung. Wir sind ja schon so ein bisschen älter. Also gemessen an den anderen Influencern, wir könnten jeweils deren Eltern sein.
Ja, das ergibt aber auch sehr, sehr junge Influencer deswegen.
Ja, aber auch, wie gesagt, wenn du selbst den nächsten 40-jährigen Influencer nimmst, deren Vater könnte ich, oder dessen Vater könnte ich ja locker sein. Unsere älteste Tochter ist ja gut, die ist jetzt 32, da waren wir auch schon ein bisschen älter, aber gut. Aber könnte ja sein, ja.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Toll, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde es wirklich beeindruckend auch, dass ihr das angepackt habt und dass ihr das auch so erfolgreich im Team zusammen als Familienbusiness sozusagen hochgezogen habt. Sehr, sehr cool. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Michael, eine Sache hätten wir noch, und zwar sprechen wir immer zum Ende jeder Folge noch kurz über unseren Newsletter, den Kinderhautkompass. Mhm. Und du hast ja diese Woche für uns was mitgebracht, und zwar geht es da um den Kindernotfallkurs, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, wir haben einen, ja, wir nennen es immer so schön, online, live, interaktiven Erste-Hilfe-Kurs, der sich in zwei Module gliedert, die dauern ungefähr 3 Stunden. Und das Besondere an dem Kurs ist, dass er besonders auf Verständnis und Prävention zielt. Also ich möchte gerne, dass die Eltern wissen, warum sie irgendwas machen. Und das Besondere ist, dass sie alle Fragen stellen können. Und ich glaube, weil ich das schon so lange mache, es hat noch keine Frage gegeben, die ich nicht beantworten konnte. Oder zumindest nicht so beantworten konnte, dass die Eltern etwas anfangen können. Und ich glaube, das ist schon besonders, ne? Weil da brauchst du relativ viel Erfahrung, weil das sind halt dann nicht Fragen irgendwie von der Stange, die du irgendwie so aus dem Buch kannst, sondern das sind dann halt auch schon sehr diffizile irgendwie mit Fragen aus komplexen Zusammenhängen. Und das macht, glaube ich, den Kurs, finde ich zumindest, ziemlich gut. Ja, der findet jetzt irgendwie alle 2 Monate einmal statt. Genau, muss man sich auf unserer Internetseite anmelden.
Den Link tun wir euch wie immer in unseren Kinderhautkompass-Newsletter. Und da könnt ihr euch anmelden, wenn ihr Interesse habt und wenn ihr Michael Fragen stellen wollt.
Ja.
Michael, es hat mir total viel Spaß gemacht und ich finde es wirklich einen beeindruckenden Lebensweg. Vielen Dank, dass du dir mit uns geteilt hast. Ja, ich fand es wirklich sehr inspirierend und sehr, sehr cool zu sehen, wie man so, ja, welche Wege so das Leben mit einem vorhat.
Ja.
Sehr cool. Vielen Dank und hoffentlich bis bald.
Ja, vielen Dank für das Interview. Alles Gute, ne? Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Der Haut und Herz Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemmler. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.